Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge. Noch bevor die Sonne sich hinter dem Horizont hervorwagt, stehen wir auf. Nur ein schwacher lila Schimmer kündigt an, dass es bald soweit sein wird. Wir wollen möglichst viel der 20 Kilometer weiten Strecke schaffen, bevor sie allzu erbarmungslos auf uns niederbrennt. Wir wollen gerade los, dann nutzt Lydia die erstbeste Möglichkeit, einmal mehr ihre Kompetenz zu untermauern.
What's going on?
Wir haben Hornbills gesehen. What was it? What kind of Hornbills?
Von der Dickens.
Von...
Da hört schon wieder auf.
Also Hornbills. Wie heißen die denn auf Deutsch? Horn... Nee, ich weiß nicht, wie die
gucken wir nach, schieben wir nach.
Schnäbel.
Aber also, begeistert Horn. Dich, weil?
Ja, weil ich die finde ich total super. Das war so eine der, also es gibt ja verschiedene Arten von Hornbills, aber das waren so Vögel, die ich unbedingt sehen wollte. Ist da was?
Man muss dazu sagen, wir wollten gerade aufbrechen, sind einen Meter gegangen und dann hast du schon ganz begeistert aufgeschrieben.
Richtig, und da vorne ist das, naja, sieht aus wie ein Strauß oder sowas.
Only Shadow.
Ja, only Shadow. Nur ein Schatten. Aber eben, wir sind noch gar nicht, also wir sind jetzt.
Wir gehen in diesem Moment los. Der große Beginn von Tag 2.
Wir haben schon Hornbills gesehen, das ist unfassbar.
Oh, ich habe schon den ersten Stacheln.
Och nee, Erik. Wirklich?
Nee, das geht. Manchmal stechen sie nur einmal und dann drückt man sie mit dem eigenen Fußfleisch wieder raus.
Also. Tja, ich habe ja leider gescheite Schuhe oder glücklicherweise gescheite Schuhe an. Ich weiß das ja nicht.
Ja.
Tja, sei Drake jetzt auch mit den Megaschuhen unterwegs. Nur du, der mit den Christine-Türmer-Schuhen. Mit den Christine-Türmer-Gedenkschuhen.
Nochmal lieber Gruß, Christina. Ne? Wir denken an dich. Ich denke bei jedem Stich in meine Fußsohlen an unsere Gespräche zurück.
Und es ist ja immer wichtig, jemanden zu haben, dem man die Schuld zuschieben kann.
Ja, auf jeden Fall. Hast du irgendwelche bestimmten Hoffnungen in Bezug auf den heutigen Tag?
Elefanten. Hoffe ich.
Jetzt muss es soweit sein.
Ja, jetzt ist mal Zeit. Also wir haben ja vorhin aber auch die Hyäne rufen hören.
Ja, genau. Heute Morgen, ne, beim Frühstück. Ja. Wie klang das?
Ja, wie klang das denn nochmal? Also erst habe ich gedacht, dass es eine Kuh ist, weil das auch so, aber also eben so ungefähr, oder?
Wie eine Kuh. Das denn hat ja mehr Ahnung.
Jeder darf jetzt mal die Hyäne nachmachen.
Das denn, wie
mach mal die Hyäne nach.
Wie klingt die Hyäne?
Ich bin schon schlecht im Singen. Ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen und Hörer hören wollen. Die macht einen Sound. Genau.
Aber ziemlich durchdringend, ne? Also du meintest, man kann die über viele Kilometer hinweg hören.
Ja, mir wurde gesagt, bis zu 10 Kilometer. Hm. Je nachdem, wie der Wind steht, kann man sie hören. Und die hören sich sehr, sehr, sehr nah an. Ob sie jetzt wirklich so nah an uns dran war, ich weiß es nicht. Aber es hat sich wie ein Kilometer Maximum angefühlt.
Der Dornwald, in dem wir jetzt laufen, wieder eine neue Anmutung. Aber ein verbindendes Element gibt es natürlich. Die Dornen.
Die Dornen.
Die bleiben
auch auf
uns
Boden
erhalten.
Liegen.
Ja. Und mit den Dornen, lang, dick und stark, die phasenweise wirklich überall auf dem Boden liegen, habe nicht nur ich meine liebe Not, sondern nach ein paar Stunden auch Dieter. Dieter habe ich euch noch gar nicht richtig vorgestellt. Er ist Musiker und Übersetzer und ein super sympathischer Typ. Werfen wir mal einen raschen Blick zurück auf den Anfang unserer Wanderung. Da hatte ich ihn gefragt. Dieter, du bist auch mit dabei in unserer Gruppe. Mal ganz blöd gefragt, warum hattest du Lust auf diese Reise? Was erhoffst du dir von unserem Trip?
Na, erstmal war ich noch nie in Afrika.
Aha, ja, ähnlich wie ich.
Und ja, als Kind habe ich mal ein Buch geschenkt bekommen von Professor Chimek, Die wilden Tiere Afrikas.
Bernhard Chimek, der große Dokumentarfilmer, nicht wahr?
Das war noch Anfang der 70er und ich kann mich erinnern, dass ich wirklich, das war mein Lieblingsbuch, reich bebildert. Und ich dachte, irgendwann musst du doch mal diese ganzen Tierchen auch mal live sehen. Ja?
Ein lang gehegter Traum wirklich.
Ja, er war zwar etwas verschütt gegangen, aber immer da. Und es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, schon wieder an der Dorne hängen geblieben.
Die Akazien sind ja überall.
Und wir sind gerade erst losgegangen, ja.
Ja, also auch Dieter kämpfte von Anfang an mit den Dornen. Ja, und gestern Abend hat er sich nun beim Duschen einen davon eingetreten und die Überbleibsel machen ihm jetzt zu schaffen. Ranger Samson, Spitzname Sam, sieht sich die Wunde an der Ferse an.
We're having an operation here, what's happening?
Oh, a little thorn in my foot.
Und was macht Sam jetzt gerade?
He tries to remove it.
Dieter verzieht unter Schmerzen das Gesicht. Ich überlege, was könnte ich sagen oder tun? Ihm Trost spenden? Ein Wasser reichen? Nee.
Komm, Dieter, moderier mal, während du operiert wirst.
Okay, ich versuche es. Ja, er drückt einen. Sieht nicht appetitlich aus. Ich glaube, du musst mich festhalten, damit ich nicht vom Stuhl falle. Hier.
Ranger Samson versucht geduldig mit einem anderen Dorn, jenen, der in Dieters Ferse steckt, zu erwischen.
Ja. Uiuiuiui.
Da suppt ordentlich was raus, ne?
Oh ja, halber Liter. Ich glaube, er kann den Fuß retten. Oh ja, es geht weiter.
Sam squeezed jetzt, der drückt die Stelle zusammen in der Hoffnung. Dieter leidet.
In der Hoffnung, dass das soll eine Werbung für uns sein.
Ach so.
Es war gerade schwer zu hören. Dustin Klüger hat aus dem Hintergrund gerufen, ey, das hier soll eine Werbung für uns sein.
Also wenn ihr euch gerne einen Dorn eintreten wollt, dann nur mit Klüger reisen.
Genau.
Bloody hell.
Dieter beißt sich in die Hand. Er geht schon ordentlich rein, ne? Also man muss sich vorstellen, Sam squeezed die Stelle zusammen, versucht die abgebrochene Spitze des alten Dorns rauszupressen und stochert zusätzlich auch noch mit einem anderen Dorn in der Wunde rum. Man hat aber den Eindruck, er weiß, was er tut. Er massiert die Stelle ziemlich intensiv, drückt Blut raus und sicherlich eben auch die Dornspitze.
Guy Tralid gesellt sich zu Samson und hilft ihm bei der Prozedur. Schließlich suppt die abgebrochene Dornspitze aus Dieters Ferse heraus.
Die nehmen jetzt Jod, tupfen die Wunde ab, damit sich das natürlich jetzt nicht entzündet, weil das jetzt eine offene Stelle ist. Und dann wird das Ganze fachmännisch verbunden mit ihrem First Aid Kit. Ist aber wirklich süß, wie sie sich beide um den Dieter sorgen und schwer und konzentriert wirken.
Die beiden sorgen sich, beugen sich über ihn und im Hintergrund hört man nur Lydia lachen.
Ja.
Jeder sorgt sich auf seine Art und Weise.
Mitleid drückt sich halt unterschiedlich aus.
Und Dustin sorgt sich allein um den Werbeeffekt, den fraglichen.
Genau. Also wenn Dieter diese Reise überlebt hat, dann ist es ein Zeichen für uns.
Thank you, man.
Ja, Asante.
Asante.
So. Und meinst du, du wirst überleben?
Ja, frag mich in einer Stunde nochmal.
Okay.
Ah, ich glaube schon.
Also das war jetzt mal eine Dornenwunde, die wir nicht der Christine Thürmer in die Schuhe schieben können.
Glück gehabt, Christine.
Die ist nämlich beim Duschen passiert, als er barfuß war.
Ja, das stimmt. Wo ich froh bin, dass der Dieter vor mir geduscht hat und sich das reingetreten hat, sonst hätte ich gemacht.
Mein Problem ist halt, in meinen Christine Thürmer Gedächtnisschuhen laufe ich halt den ganzen Tag wie barfuß.
Das stimmt. Und Erik, du hast als erstes geduscht. Wahrscheinlich ist dieser Dorn von deinen völlig dornenverseuchten Füßen abgefallen und dann ist der Dieter nach dir reingetreten.
Das kann wirklich sein. Wir haben ja vorhin mal wieder pausiert und meine Schuhsohlen entdornt. Ja. Da steckt bestimmt 20 oder 30 Stück drin.
Die sind mittlerweile wie so ein Sieb. Also ist auch gut. Wenn du die später nutzt, dann sind die gut durchlüftet, sicherlich. Also, ist ja im Brasilien immer ein großes Thema. Löcher in den Klamotten, sagt immer jeder, Ventilação, also zur Durchlüftung.
Das ist ja einer der Gags, die dort immer gebracht werden, ne? Wenn irgendwas wieder zerrissen ist.
Genau, das ist wie wenn Frauen mit dem Besen vorm Haus kehren und man kommt vorbei, dann muss man auf jeden Fall immer den Witz machen. Na, gehst du auf Reisen? Super dumm.
Dieters Fuß ist fürs Erste gerettet, wir können weitergehen. Bald schon sehen wir die ersten Tiere, zum Beispiel, recht nah, eine Gruppe Grand-Gazellen. Und wir entdecken einmal mehr die Spuren einer ganz anderen Art.
Der erste Elefanten-Fußabdruck.
Oh, meine Güte. Jeder Fußabdruck von einem Elefanten ist wie ein Daumenabdruck. Die sind alle unterschiedlich und gute Ranger können dann tatsächlich erkennen, welcher Elefant das war oder Forscher.
Das hat auch schon erklärt, diese ganzen abgeknickten Bäume, an denen wir gerade entlang spaziert sind, auch alles von Elefanten. Das heißt, sie waren mal hier.
Also die Hoffnung, die Dickhäuter leibhaftig zu erspähen, hier in freier Wildbahn, wird weiter genährt. Erst einmal gibt es aber noch andere Spuren.
Oh, ganz weich, ganz fluffig.
Was hast du denn in der Hand?
Katzenkotze.
Konkret? Nee, also, ja, Löwenkotze.
So, genau. Ich weiß nicht, wie man das auf schlau nennt, aber Katzen lecken sich ja und nehmen dabei Haare auf, die dann eben regelmäßig raus müssen. Hm. Kennt jeder Katzenbesitzer, darum kauft man ja Katzengras. Ne? Und wie wir lernen, machen das auch die Löwen. Wir haben nämlich gerade so ein Fellbollen auf dem Boden gefunden.
Du hast natürlich direkt wieder eingesammelt.
Ich habe sofort eingesammelt.
Kleines Souvenir.
Geil, man sieht so richtig die Löwenhaare, also man sieht sogar die Farbe, ne? Fluffig,
doch,
ne?
Weich, ja.
Ja, guck mal, jetzt haben wir indirekt schon Löwen gestreichelt.
Sehr, sehr indirekt.
Aber es ist tatsächlich so, also wir laufen hier jetzt gerade dankenswerterweise mal so eine Art Weg lang. Und
ein Trampelpfad, ja, also aus Staub und Erde.
Und da haben wir jetzt tatsächlich schon viele Löwenspuren gesehen. Die sind tatsächlich ziemlich groß. Sehen anders aus als, also wie ein sehr großer Jaguar vielleicht, sehen aber anders aus, also sehen wirklich so, man sieht eben diesen Fußballen mit diesen drei Ausbuchtungen, halt so richtig wie bei so einer Hauskatze.
Guck mal, hier jetzt.
Elefantenkacke.
Also sie sind alle hier, wir müssen sie nur noch sehen.
Alle hier. Genau, also ich bin ja dann wirklich schon, also wenn ich jetzt hier so eine Löwenspur sehe, hier auf diesem Trampelpfad.
Die gehen hier übrigens in beide Richtungen, also sie sind... Genau. Könnten vor uns sein oder auch hinter uns, ja?
Ja, sie sind nicht ganz frisch, sonst könnte man sich vorstellen, er ist auf uns zugekommen, hat uns gehört und hat sich wieder umgedreht. Ja. Aber da sind sie nicht frisch genug für. Mir reicht das. Also wenn ich dann schon so eine Spur sehe, in meinem Kopf sehe ich jetzt, wie der Löwe hier auf dieser Straße lang gelaufen ist. Und das ist doch auch schon ein schönes Bild.
Ja.
Vielleicht dann irgendwann nochmal in echt, aber also mich begeistert das schon. Ich bin auch einfach zu begeistern.
Ja, das merkt man ja an den Leuten, mit denen du so unterwegs bist, ne? Womit du dich zufrieden gibst.
Ja, genau, eben. Ja gut, da würde ich jetzt nicht von begeistern sprechen.
Dann entdeckt Lydia wiederum eine andere Art von Spur.
Also wir sind hier jetzt gerade wirklich auf den Spuren der Raubtiere. Wir haben gerade eine tote Grand Gazelle, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, gesehen. Die ist allerdings wahrscheinlich aus Altersgründen gestorben. Drama. Mhm. 14 Jahre alt, kann man an den Hörnern zählen. Mhm. Immer so zwei Ringe sind ein Jahr. Mhm. Und jetzt sind wir weitergekommen und jetzt ist hier eine Schleifspur. Also hier vor uns ist so komisch glänzendes Zeug. Das ist, glaube ich,
schwarz.
Ja, so ganz schwarz und glänzend.
Sieht fast aus wie Teer.
Genau, aber es ist, glaube ich, getrocknetes Blut.
Mhm.
Ne? Also wirklich so eine ganze Pfütze. Und ausgehend von dieser Pfütze aus getrocknetem Blut wurde was geschliffen, also was gezogen.
Durch den Sand hier.
Durch den Sand in so einem Bogen.
Ja.
Und dann sieht man aber nichts. Also genau, es könnte sein, dass Hyänen dann da beteiligt waren. Dann bleibt immer nicht viel übrig. Ja. Vorne sind auch nochmal Bluttropfen. Guck mal hier. Also hier hat sich tatsächlich ein Drama gespielt.
Crime Scene.
Aber es ist schon krass, dass man jetzt überhaupt nichts sieht. Also dass man eben nur Blut und Schleifspuren sieht, aber keinen Kill.
Ja.
Kurz nachdem wir diesen Ort untersucht haben, an dem vermutlich ein Tier verendete, gibt es auch für uns einen kurzen Schreckmoment. Ein paar Meter vor uns kommt Guide Khalid einer Schlange näher, als ihm lieb ist.
In the bush?
Sie ist abgehauen. Wir wissen es nicht, wir suchen sie gerade in diesem sehr dichten Dornbusch.
Hast du sie noch gesehen?
Nee, aber unser Guide ist fast draufgetreten.
Oh.
Also auch die übersehen manchmal kleine Tiere.
What kind of snake was it? Did you see?
It was a young one, but hard to tell right away. I have two snakes I have in mind. It's either a house snake or a black mamba.
Oh. Yeah. The second one sounds more dangerous.
especially when they are this young, because they cannot have a limitation of their venomous and of their venom when they want to attack or self-defend themselves.
They can't control how much venom they use.
How much quantity they need to inject you. So a bite from a smaller snake is much more bad than a bigger one.
So are you scared now?
I'm okay. He just got me by surprise, but if I had time with him, I would have caught him.
You know, once I was on a hike in Jordan, in the country of Jordan, in the desert, with a local Bedouin guide.
Yeah, yeah.
He knows the landscape so well.
Yeah.
And I thought, like, wow, I was so impressed. He's a master of the desert. I'm just a stupid tourist visitor. And then we also came across a snake.
Yeah.
And we walked around it, of course, and then we slept in the desert under the stars. And in the middle of the night, the guide woke up screaming.
Wow.
Because he had nightmares of the snake.
Ah.
He was so much more scared of it than I was. So
I'm okay.
Are you okay?
Are you fine?
I am super fine.
We'll find out tonight if they're screaming.
Khalid kennt sich zum Glück mit Schlangen aus. Er wurde im Schlangenpark von Arusha über mehrere Monate hinweg im Umgang mit ihnen ausgebildet und hat hochgiftige Schlangen wie die schwarze Mamba auch schon mehrfach gefangen.
So you are confident in handling them?
Oh yeah, yes I am.
Und hier kommen wir jetzt an einem ehemaligen Lagerplatz vorbei, der Maasai, richtig?
Genau, also man sieht tatsächlich nur, dass hier so ein bisschen die Bäume umgeworfen sind und es gebrannt hat und so, aber mehr sieht man nicht und das ist halt das Krasse, ne? Die haben hier ihre Häuser gebaut, aber die bauen ihre Häuser ja aus dem Lehm und aus dem Holz, das was
Humist,
hier aus dem
Wasser,
ist,
Kuhlung. Holz.
Ja. Genau, eben. Und wenn die dann sind ja nomadisch, die ziehen dem Gras hinterher. Und wenn die weiterziehen, dann brennen sie noch den Rest nieder und dann ist eigentlich gar nichts übrig. Ja. Also schon krass. Die bringen halt gar nichts von außerhalb. Die nutzen nur die Sachen, die hier sowieso außenrum sind.
Für die Zäune und, auch, die sie dann errichten, um ihre Behausung herum, um das Vieh zu schützen. Das sind dann einfach Zweige und Äste der umstehenden Bäume.
Genau, eben. Und dann bleibt nichts mehr übrig. Also außer ein paar Brandspuren vielleicht, ein paar umgeworfene, also so ein paar Äste, die hier rumliegen.
Und einige Straußeneier, die sie wahrscheinlich verzehrt haben.
Möglicherweise, genau.
Bald darauf bleiben die Akazien für eine Weile hinter uns zurück und gehen über in fast gänzlich busch- und baumloses, ausgetrocknetes Savannengras. Dann wird auch das Gras immer spärlicher. Wir stapfen fast nur noch durch feinen, knochentrockenen Staub, der bei jedem Schritt aufstiebt und hinter uns in einer langgezogenen Fahne in der Luft hängt. Zeit für eine Rast.
Cheers. Na, willst du probieren, Erik?
Ja, gib mal her, was mampft ihr denn da?
Wüstendattel.
Wüstendattel?
Wird wohl als Gemüse verwendet. Also Dustin weiß mehr darüber als ich, aber wird als Gemüse verwendet und gegessen.
Das schmeckt aber nicht.
Wir essen jetzt gerade die Blätter davon, ne?
Ja, die jungen Blätter. Ich finde es nicht schlecht, das ist doch so ein bisschen würzig.
Ja, warte mal ab. Es kommt dann so ein bitterer Nachgeschmack.
Ich finde es auch gut.
Ein ganz leichten Hauch von Sauerampfer.
Ja, Sauerampfer.
Ah ja, du hast recht. Sauerampfer.
Ja, finde ich gut. Schmeckt.
Ich finde es auch gut.
Das denn?
Ja.
Nur am Mosern.
Ja, enjoy. Ich bin verwöhnt hier.
Ah nee, jetzt hatte ich auch ein bitteres.
Also am Ende kommt so eine Bitterheit durch, aber das soll ja auch gesund sein.
Also, wir halten fest, wir sind uns einig darüber, dass die Blätter der Wüstendattel bitter schmecken. Das schon. Aber Lydia und ich finden sie lecker, während Dustin sie eher mit verzogenem Gesicht isst.
Also um das vielleicht hier mal zu skizzieren, wir sitzen gerade mal wieder beim Pause machen, denn
mal wieder.
Wie zu erwarten war, der Tag ist lang und heiß. Bestimmt an die 40 Grad.
Ja, wir sind jetzt seit einer ganzen Weile, laufen wir über so eine Ebene, die wohl zur Regenzeit auch überschwemmt wird, aktuell aber einfach sehr trocken ist. Und wir haben halt einen super heißen, windigen Tag erwischt. Deswegen haben wir uns jetzt hier unter diesen Baum gesetzt und pausieren und essen Blätter. Willst du noch welche? Ja, ich hatte eben ein bitteres Blatt. Also es gibt unbittere und bittere.
Der Baum sieht ja relativ interessant aus, ne? Also sehr verwachsen, knorrig links und rechts drumherum und hin und her wachsend und vor allem aber natürlich, wie alles hier gefühlt, durchsetzt mit Stacheln, mit Dornen, mit langen, langen Dornen. Ich habe noch keine im Schuh, das ist schon mal gut. Beeindruckender Baum.
Ja, das stimmt. Der Baum ist tatsächlich auch darum ganz spannend, weil er erstmal keine Akazie ist. Wir haben hier um uns herum meistens Akazien. Ja. Vor allem trägt er auch süße Früchte und ist wohl eine Wüstendattel,
der auch durch seine Dornen durch Photosynthese macht. Also der braucht gar nicht unbedingt die Blätter, die er hat, sondern er kann das auch mit seinen Dornen und mit seinen jungen Trieben.
Denn die Dornen sind ja auch grün.
Genau, und über die verliert er aber weniger Wasser. Das ist natürlich wieder eine super Anpassung an einen sehr trockenen Standort, wie wir ihn hier haben.
Und sogar die Zweige sind grün, ne? Also das heißt, da findet sogar auch Photosynthese statt.
Selbst und was die Rinde,
was wir auch gesehen haben, als wir vorhin auch Pause gemacht haben, und hier sieht man es auch, dass die Maasai diese trockeneren, dornigen Äste dann benutzen, um Zäune, um ihr Lager zu bauen, wo dann die Tiere nicht durchkommen. Also die schneiden die dann ab und häufen die so im Ring auf und da kommt dann wirklich keiner durch. Also,
wir zumindest nicht.
Nee.
Wann geht denn das große Jammern bei dir los, Lydia?
Ich bin eigentlich noch ganz guter Dinge. Also die Füße sind ein bisschen platt, wollen wir ja nicht drum herum reden. Aber also vorhin, als wir da durch diese wüstenähnliche Landschaft liefen, war es zwar anstrengend, aber wir haben ja auch gute Unterhaltung.
Das stimmt.
Dann plaudert man sich so durch. Und natürlich, hier sieht man dann halt auch immer wieder mal eine Giraffe oder eine Gazelle. Bevor wir hier jetzt rein sind, stand also wirklich wie ein Gemälde unter so einer großen Schirmakazie eine Giraffe und vorne dran trappelten so ein paar Gazellen vorbei. Also wirklich sehr schön.
Das gibt dann Kraft.
Und die Blätter der Wüstendattel natürlich auch.
Ja, die guten, wohlschmeckenden Blätter der Wüstendattel.
So nochmal der Vollständigkeit halber. Das denn hat jetzt gerade Folgendes rausgefunden.
Ja, die Blätter von der Wüstennattel sind tatsächlich bitter und die gerade als nicht bitter eingestuft wurden, waren auch von einer anderen Pflanze. Wir hoffen, dass die Lydia demnächst noch aufrecht steht.
Ich hatte auch
sauer.
Man sollte vielleicht auf die Guides hören, wenn sie sagen, mach das mal vielleicht nicht.
Oder man sollte einfach nicht auf mich vertrauen, ja, Erik.
Du hast mir das Blatt gereicht. Ich bin natürlich,
aber du bist blind in die Falle getappt.
Also ist das jetzt hier die richtige?
Nee, das ist die falsche, aber das ist die leckere.
Deswegen hat die auch so viele Blätter.
Dann essen wir lieber die leckere weiter.
Ja, eben. Also ich finde auch, leckere Sauerampferpflanze, die ist auch einwandfrei. I'm sorry, wenn du stirbst, dann und wir sterben ja immerhin beide.
Ja,
super. Das ist schön bescheuert.
Nachdem wir dann allem Anschein nach doch noch nicht ganz kurz davor stehen zu verenden, unterhalten Lydia und ich uns mit unserem Ranger Samson.
My name Samson Elias Copiriano. I'm a ranger. I'm protection of wildlife. I'm very glad because I protect the animal of my country.
Samson arbeitet als Ranger für die WMA, die Wildlife Management Areas, die der Regierung unterstehen. Seit 20 Jahren macht er den Job jetzt schon. Er ist ein schlanker, hochgewachsener Mann in seinen 50ern, der aber viel jünger aussieht, in grüner Camouflagekleidung. Rund um die Uhr in seiner Hand oder um seine Schulter hängend, sein Gewehr. Damit schützt er Menschen vor Tieren und Tiere vor Menschen.
As a ranger, how do you save or how do you protect wildlife?
We are protecting wildlife for three ways. First of all, to prove that the animal are secure. Nobody come into area to killing animal.
Mm-hmm. And so you look if there are poachers, for example, snares,
stuff.
Ranger wie er beschützen Tiere also vor allem auf dreierlei Weise. Erstens, indem sie patrouillieren und nach Wilderern und illegalen Fallen Ausschau halten. Zweitens, indem sie, wenn ein wildes Tier ein Stück Vieh reißt, mit dem Hirten oder Besitzer sprechen, die Spuren des Vorfalls überprüfen und dokumentieren und ihm eine Entschädigung anbieten. So soll vermieden werden, dass Hirten Wildtiere, die sie sichten, künftig von vornherein zu erlegen versuchen. Und drittens, indem auch Bauern und Bäuerinnen entschädigt werden, deren Ernten von Wildtieren zerstört wurden. Oder aber, indem die Ranger jenen Bauern helfen, die Wildtiere zu vertreiben, bevor sie sich an der Ernte gütlich tun. Das kommt zum Beispiel häufiger mit Elefanten vor. Nähern sich die grauen Riesen bestimmten Feldern, können deren Besitzer, anstatt wie früher zu versuchen, die Tiere mit Speeren in die Flucht zu schlagen oder gar zu töten, Ranger wie Samson um Hilfe bitten.
So you're very important to get a connection between people and wildlife, isn't it? Because today you're out with us and you show us the wildlife, you see the animals, or you work with the local people as an ambassador, like you said.
As an ambassador, to say do not kill. Because it's important to leave everything to be alive. Do not kill, we do this and this and this.
So you protect wildlife
from
people?
Yeah.
But of course, you also protect people from wildlife.
Yes, I protect.
On this trip, I think you, if something dangerous would happen, you would protect us, hopefully.
Yes.
Um uns vor wilden Tieren zu schützen, hat Samson, wie erwähnt, sein Gewehr dabei. Er weiß, wann und wie er in die Luft schießen muss, um sie zu vertreiben. Außerdem hat er einige richtig große Böller bei sich, mit denen er die Tiere verschrecken kann.
Yes, when I put it makes sound, big sound, boom, but not damage.
No damage, but it's scary for the
animals. Yes, but can I chase him to go far away?
Auch Guide Khalid kennt sich mit den Mensch-Tier-Konflikten bestens aus, die in der Region immer wieder zwischen Einheimischen und Wildtieren auftreten und die behutsam gehandhabt werden müssen. Ein anderes Problem, Wilderei, in Englisch Poaching, ist heutzutage glücklicherweise kleiner als noch vor einigen Jahren.
In the previous years, I'd say maybe 30 years back, yes, poaching was much more higher. But what are they poaching? They're poaching mostly meat. They'll sneak in a place with animals, they'll put snares, straps. Animals get caught, they come back after 3 days with a machete, chop it down just for meat. So what the government did was... All the villages around these places with wildlife, they showed them the positivity of conserving these places by helping them with schools and hospitals, and also involving them in this sector by having ranger programs where, like our friend Samson, yeah. he gets involved in these ranger programs where they train them through ranger programs, and these guys can get the concept of conservation. That's the main important thing. And then they start conserving, they start doing the patrols.
Es sei also wichtig, die örtlichen Gemeinden mit in die Artenschutzbemühungen einzubeziehen und ihnen Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung zu verschaffen und Ausbildung zu Rangern oder anderen Berufszweigen anzubieten, die von den Wildtieren profitieren.
What do they get from that? They get a salary from the government. They get pensions in the end of time. And that means they can always have meat on the table rather than having wires, barbed wires around the national parks and trying to get... meet with a salary, with a good job, with a future. That means there's less poaching, and also
because most poachers don't do it because they are deeply evil. They do it because they need to make a living.
Yeah, just for food. It's just for food. There's nothing else. They don't need trophies. They don't need anything. It's just for food.
Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet, und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen, also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
We're just trying to get the Tanzanian population into conservation and conservation ethics and ideas in the long run.
In diesem Bemühen spielt der Tourismus eine wichtige Rolle.
It's only three things, as I said, that's running the country. It's mining, farming and tourism. So the three things, it's the backbone of the country. So Tanzania is really doing good with conservation, I'd say, in my eye of view.
Dafür spricht zumindest, dass nach regierungseigenen Angaben über 33% der Landesfläche als Schutzgebiete ausgewiesen sind. Darunter 22 Nationalparks, ein deutliches Zeichen für den Tierschutz. Zugleich wächst aber auch die einheimische Bevölkerung und breitet sich aus, was unweigerlich wieder zu neuen Konflikten führt. Gestärkt durch die Wüstendattel und die Blätter des uns unbekannten Baumes mit Sauerampfergeschmack wandern wir weiter. Nach insgesamt 10 Stunden nähern wir uns am späten Nachmittag dem Camp.
Ich habe munkeln gehört, wir nähern uns dem Camp.
Ja, scheint so. Mir tun die Füße wirklich weh.
Ja.
Du willst ja Jammerei hören. Also richtig, ich bin eigentlich noch so guter Dinge irgendwie.
Das ist enttäuschend.
Ja, das ist eine einzige Enttäuschung.
Die dir einmal am Boden liegen sind.
Ja, aber eben damit, zumindest damit alle zufrieden sind, ich jammer ein bisschen, mir tun die Füße weh. Wir sind jetzt sehr lange durch so eine, im Prinzip fast eine Wüste gelaufen, die zur Regenzeit ein See ist. Aber jetzt kommen wir in so einen wunderschönen Wald. Das sieht mega aus, finde ich. Das sieht richtig verzaubert aus mit ganz vielen von diesen Schirmakazien.
Und eben hat uns schon der Go-Away-Bird angebrüllt. Also der Geht-Weg-Vogel. Vielleicht hört man ihn gleich nochmal. Wie geht's dir denn, Erik?
Mir geht's gut. Ich bin schon etwas ermattet, muss ich sagen. Ja. So die Hitze ist schon und natürlich einmal von früh spät latschen.
Ja.
Setzt einem schon zu, möchte ich nicht leugnen.
Also mit der
Ich bin
Hitze.
Jetzt echt bereit, ins Camp zu kommen, mich in einen Stuhl sinken zu lassen.
Ja.
Und mir gute Dinge angedeihen zu lassen.
Das stimmt. Also der Stuhl ist schon lange ein Thema bei mir, gedanklich. Und genau, aber man muss wirklich nochmal sagen, es ist total heiß. Ich wollte jetzt eben mit Dustin noch so eine Riesendiskussion darüber vom Zaun brechen, wie man die Welt retten kann. Stellte dann aber fest, nee, mein Hirn ist Matsche. Die Welt muss man anders gerettet werden. Und jetzt rette ich hier gar nichts mehr. Ah, das ist der Go-Away-Bird im Hintergrund übrigens.
Wenn man ihn hört. Winde.
Ich glaube, ich sehe ein Zelt, Leute. Oh, wir sind da.
Und so nähert sich auch der zweite, deutlich anspruchsvollere Tag dem Ende und dem wohlverdienten Müßiggang im eigens mitten in der Wildnis errichteten Camp. Aber bevor wir uns dem hingeben können, gibt es einmal mehr eine Wunde zu verarzten. Einmal mehr bei Dieter und einmal mehr verursacht von einem Dorn. Dieses Mal nimmt sich Cedric, studierter Mediziner, der Sache an.
Needs to go from this way. You come from my face.
Yeah.
The direction is wrong. Yeah, this way.
Yeah.
Yes.
This way?
Yes, yes.
We have another critical situation here.
Yeah.
Dr. Cedric,
can you see
do
it?
Your best to save my musical
can
career.
Can you see it?
Of course, it involves once again Dieter.
Yeah, who?
We call
who
him
else?
The Dornen Depp. This time the Dorne is he not in his foot, but...
In my index finger.
I think it's gone.
Which he needs to play guitar. He's a professional musician. And Cedric, who's a doctor, is now trying to get it out. So the pressure's on.
See?
Yeah.
Yeah, picked out.
Dr. Cedric, you saved my life.
Yeah. Do you have Thank American you. Insurance? Because it's going to be expensive.
I'll go for it.
Wie ist diese Dorne denn jetzt in deinen Finger noch geraten?
Ja,
lernst du denn
ersten,
gar nichts?
Vom ersten Dorn befreit wurde, heute Mittag, ihr erinnert euch, nahm ich meinen Rucksack und da hing ein Dornzweig dran, den ich nicht gesehen habe. Und der war dann zwischen Rücken und Rucksack und ich wollte ihn ganz schnell entfernen und habe dann in die nächste Dorne gepackt. Ja, und
schön, dass jemand noch mehr Probleme mit den Dingern hat als ich.
So ist es. Lauf erst mal ein Bier. Prost.
Während Dieter sich ein Bier genehmigt, lassen Dustin und ich uns mit einem Hibiskussaft in den Händen etwas abseits nieder, um uns über das zu unterhalten, was wir bisher erlebt und gesehen haben und darüber, was das in uns auslöst.
Ein guter Punkt, um einmal innezuhalten und einen kleinen Rückblick zu wagen auf die letzten Tage. Und da kommt mir zunächst einmal die Feststellung in den Sinn. Wir haben es ja am Anfang schon vermutet, je länger man in so einer Natur sich bewegt und unterwegs ist, desto eintöniger wird es nicht, sondern desto intensiver wird die Erfahrung, weil der Kopf und die Gedanken wirklich ankommen, in dieser Art und Weise unterwegs zu sein und in dieser Landschaft. Was mich verblüfft, aber natürlich auch erfreut, ist, dass wir in der ganzen Zeit bisher nicht nur keine anderen Touristen gesehen haben, sondern noch nicht mal ihre Fußspuren, also nicht mal menschliche Fußspuren in diesem trockenen, sandigen Untergrund, auf dem, haben wir schon mitbekommen, die Spuren wirklich lange erhalten bleiben. Wie erklärst du dir das oder kannst du mir das erklären, dass hier nicht einfach viel mehr los ist und viel mehr Leute auf eine ähnliche Art und Weise hier zu Fuß unterwegs sind, wie wir es tun?
Also mir fällt es auch manchmal schwer, das nachzuvollziehen, warum es das eigentlich nicht mehr gibt, diese Art zu reisen. Aber es ist natürlich in Tansania der Fall, dass sehr, sehr viele Menschen einfach nach diesen großen Tieren suchen, sich darauf einstellen, ich möchte jetzt Löwen sehen, ich möchte Geparden, ich möchte Leoparden sehen. Und ich möchte auch alles sehen und das ist natürlich die typische Jeep Safari. Solche Erfahrungen kriegt man mit den Wanderungen nicht.
Also du meinst, das sind dann eher Reisende, denen es wichtig ist, also wirklich, das ist ja fast wie so eine Strichliste, also abhaken können. Ich habe den jetzt gesehen, reicht dann im Zweifel auch einmal.
Genau.
Ich hatte das Erlebnis und jetzt kann es weitergehen.
Genau, genau. Das ist halt genau dieses Erlebnis, was natürlich auch in gewisser Weise von der Werbung für diese Reisen gezeigt wird. Also man sieht selten das Zebra, sondern man sieht eher den Löwen oder den großen Elefanten. Und eben diese Erfolgserlebnisse möchte man dann auch meistens den Touristen mitgeben. Und wir fokussieren...
Wenn dann irgendwas fehlt, dann eher so das Gefühl ist, es war ein Misserfolg, die Reise. Ich habe halt den Löwen jetzt nicht gesehen. Und dieses genau. Risiko wollen viele Reisende tatsächlich einfach nicht eingehen.
Genau, genau. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich in ihrer Wahrnehmung wirklich eine Enttäuschung, eben nicht diese Big Five zum Beispiel gesehen zu haben, die so sehr populär porträtiert werden. Aber eben bei unserer Art zu wandern jetzt hier geht es ja vielmehr darum, wirklich die Lebewesen wahrzunehmen in dem, wo sie gerade sind. Und damit haben wir das Risiko, Tiere nicht zu sehen. Dafür werden aber natürlich die Begegnungen mit den Tieren, die wir sehr wohl sehen, sehr viel intensiver, weil wir sie eben nicht geplant haben. Wir haben keinen Radiofunk, wo wir uns absprechen könnten, wo welche Tiere zu finden wären.
Was wahrscheinlich im Serengeti Nationalpark, wo die Jeep-Safaris sehr verbreitet sind, gang und gäbe ist, dass die Ranger alle miteinander in Kontakt stehen.
Genau, ja. Genau. Also man kann ja auch wirklich das relativ einfach erklären, wenn ein Tier 20 Kilometer entfernt ist und es ist recht selten, dann wollen natürlich alle das sehen. Dementsprechend werden dann Funksprüche rumgegeben, ja, hier ist dieses und jenes Tier und die Fahrzeuge können da dann hin rushen, wie man hier sagt. Mhm. Das haben wir natürlich überhaupt nicht. Wir sind auf den Zufall angewiesen und damit aber auch irgendwie auf dieses Abenteuer, das diese Reise mit sich bringt, wirklich sich auf das einzulassen, was man denn präsentiert bekommt von dieser Natur.
Ich finde das wahnsinnig spannend, denn also es geht mir auch nicht darum, jetzt hier mit dir gemeinsam die Jeep-Safari schlecht zu reden. Ich verstehe auch absolut alle, die sagen wollen, ich möchte diese Tiere einmal in meinem Leben sehen, nicht im Zoo, sondern in freier Wildbahn, denn das ist ja nach wie vor auch bei einer Jeep-Safari der Fall. Aber es ist natürlich schon so ein, naja, ein gewisser Widerspruch hin zu der Wahrnehmung, die damit ja auch oft einhergeht, dass man eine authentische, wahrhaftige Tiererfahrung in der Wildnis hat. Denn diese Art der wahrhaftigen Tiererfahrung, nach meinem Verständnis jedenfalls, bedingt es ja, dass es eben gerade nicht planbar ist, sondern wahrhaftig ist es nur dann, wenn du eben tatsächlich auch ein echtes Risiko hast, dass es eben nicht dazu kommt. Am Ende ist es ja sonst, ja, ich weiß nicht, ein Konsumgut, das angeboten und eingelöst wird. Absolut. Ist ja auch legitim, aber ist dann einfach was anderes.
Absolut. Es ist dann halt im Endeffekt ein bisschen vergleichbar mit einem Zoo. Man weiß, welche Tiere auf der Liste stehen und die hakt man dann sozusagen über den Tag ab. Natürlich sind das wildlebende Tiere, die können sich auch bewegen, wie sie möchten. Aber auf unserer Wanderung haben wir einfach gar nicht die Möglichkeit, mit denen mitzuhalten. Die sind auf die Landschaft angepasst, die sind auf die Natur angepasst und die können sich sehr schnell hier fortbewegen. Also das bringt einfach mit sich, dass wir nur die Tiere sehen, die sich auch auf uns einlassen möchten oder uns übersehen haben. Mhm. Und damit hat man einfach dieses absolut unkalkulierte Abenteuer und, wie gesagt, auch das Risiko, eben nicht alles zu sehen. Und dafür weiß man nie, hinter welchem Busch was auch wirklich sich versteckt.
Genau diesen Spannungsfaktor, den Dustin anspricht, nehme auch ich so wahr. Das Wissen eben nicht zu wissen, ob sich etwas hinter dem nächsten Gebüsch verbirgt oder nicht, ob und was man überhaupt sehen wird. Ist eine ganz andere Art und Weise, sich fortzubewegen, auch mit dem Wind zu arbeiten, auf die eigenen Geräusche zu achten, nicht zu laut zu sprechen, zu schauen, was unsere zwei Guides, wie die gucken, wo sie gerade hinschauen, weil die natürlich nochmal eine ganz andere Wahrnehmung haben als wir. Dadurch liegt immer so eine gewisse Spannung in der Luft und auch wirklich so ein Gefühl des Entdeckertums.
Absolut. Und wir schulen ja auch wirklich unsere Sinne hier. Also als wir losgegangen sind, war das noch so ein bisschen, jeder ist für sich hergelaufen, jeder ist über jeden möglichen Stein auch gestolpert förmlich. Und mittlerweile bewegt man sich einfach anders in dieser Umwelt. Viel, ja, auf Englisch würde man jetzt mindful sagen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür den wirklich deutschen Begriff gibt.
Das nächste ist, glaube ich, achtsam.
Achtsam, sehr gute Beschreibung. Und eben genau diese Achtsamkeit ist, glaube ich, auch das, was in einer modernen Tourismusindustrie eigentlich fehlt. Dass man achtsam mit dem umgeht, mit diesem speziellen Ort, an dem man ist, für den man um die halbe Welt reisen musste und sich dann auch wirklich auf diesen Ort möglichst respektvoll gegenüber einlässt.
Genau darauf liegt ihr bei Klüger Reisen wert. Ihr unterstützt ja diese Folgen, die wir hier machen. Ihr seid Sponsor, also auch ganz transparent, verstecke ich auch nicht, denn ich arbeite sehr gern mit Klüger Reisen zusammen. Nicht zuletzt, weil ich deine Eltern mittlerweile gut kenne. Die sind ja ursprünglich selbst Weltwach-Fans gewesen, sind dann in den Supporters Club irgendwann eingestiegen, nehmen jedes Jahr an unseren Weltwach-Festivals teil und sind mittlerweile auch echt gute Freunde geworden. Ich habe schon etliche Male sowohl mit Cedric als auch meiner Mitarbeiterin Jana auch bei ihnen übernachtet, mit ihnen zum Abendessen gegangen, sind einfach tolle Menschen, die aber, und das ist jetzt der Business-Aspekt darüber hinaus, auch eine tolle Unternehmensphilosophie haben und an der hast du ja auch mitgewirkt. Du hast im weitesten Sinne Sustainability studiert. Was genau?
Ich habe Umweltwissenschaften studiert.
Okay. Na gut, naja, dann nicht ganz Sustainability, aber mit einem Interesse wahrscheinlich an Nachhaltigkeitsthemen.
Absolut, genau, ja. Weil die Umwelt kann natürlich langfristig nicht existieren, ohne nachhaltig bewirtschaftet oder wahrgenommen zu werden. Und demnach habe ich mich dann ein bisschen in dem Feld Tourismus bei meinen Eltern, sagen wir mal, austoben können.
Erstmal ganz kurz die Vorfrage, warum hast du das studiert? Was interessiert dich an Umwelt, an Umweltwissenschaften? Ich meine, ja, du haben schon erwähnt, du reist gern und viel, warst mit deinen Eltern viel unterwegs. Aber gut, da könnte man natürlich alle möglichen Interessen draus entwickeln.
Das stimmt, aber ich glaube, ich war schon früh auch, wurde auch früh von meinen Eltern damit konfrontiert, wie schlimm es ist, dass gewisse Orte eben nicht mehr so schön sind, wie sie einmal waren. Und dass wir Problematiken mit Abfällen zum Beispiel auf der Straße sehen, das ist ja in gerade nicht so entwickelten Ländern durchaus ein allgegenwärtiges Problem. Selbst hier mitten im Busch sehen wir vereinzelt Plastikflaschen. Mhm. Und eben diese Problematik, glaube ich, hat mich dazu geleitet, mich dafür einfach mehr zu interessieren. Und die grundsätzliche Richtung ist, vorsichtig mit dem umzugehen, was man hat und das möglichst erhalten zu wollen.
Dafür haben dich deine Eltern frühzeitig auf euren gemeinsamen Reisen sensibilisiert.
Absolut, absolut. Und im Endeffekt ist das natürlich auch im Unternehmenssinne genauso zu wirtschaften, weil wenn wir hier dafür sorgen würden, dass alles kaputt gemacht wird, dann würden wir ja die absolute Grundlage des Geschäfts vernichten. Mhm. Unsere Grundlage ist nun mal die Natur und die möglichst unberührt zu behalten. Und damit ist es natürlich in unserem absoluten Interesse, das auch am besten für immer so zu bewahren und vor allem den Menschen auch hier vor Ort die Perspektive zu geben, trotz ihrer ja immer noch großen Unterschiede zu unserer Welt, respektvoll mit ihrer Umwelt auf lange Sicht umzugehen und darauf auch dann einfach davon zu profitieren.
Genau, das ist natürlich auch wieder ein spannendes Spannungsverhältnis. Also Tourismus auf der einen Seite und eben dieses Bewahren von Schönheit, von intakter Natur auf der anderen Seite. Oft, im Idealfall zumindest, geht das ja auch miteinander einher, dass eben intakte Natur erst durch den Tourismus einen richtigen Wert bekommt und dass die lokale Bevölkerung manchmal dadurch auch noch zusätzlich das Bewusstsein geschärft bekommt, was das für ein Wert ist und wie schützenswert das ist. Für sie ist es vielleicht selbstverständlich, aber sie merken, aus aller Welt kommen Menschen, die bezahlen Geld dafür, das zu sehen und die sind begeistert. Ja, Moment mal, das ist ja wirklich schön, was ich hier habe. Aber auf der anderen Seite sage ich auch nichts Neues, das bekannte Zitat, der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet, ist der Tourismus oft natürlich auch eine zerstörerische Kraft. Deswegen die Frage, wie denkt ihr darüber? Oder anders, ich stelle die Frage mal konkreter, welche Impulse vielleicht auch aus deinem Studium und darüber hinaus aus deinen eigenen Interessen hast du versucht mit reinzubringen in eure Geschäftspraktiken, um diesem hohen Anspruch, den du gerade formuliert hast, gerecht zu werden?
Wir haben natürlich den großen Nachteil in dem Feld, wo wir arbeiten, dass wir sehr weite Reisen anbieten. Dadurch hat man diesen Aspekt Flüge immer dabei. Der ist unausweichlich. Aber sobald man in dem Land ankommt, ist es super wichtig, dass man lange bei den gleichen Partnern, möglichst für immer bei den gleichen Partnern bleibt. Langfristige Geschäftsbeziehungen sorgen natürlich auch dafür, dass die Partner vor Ort planen können. Und ohne die Partner vor Ort würde es diese Reisen einfach nicht geben. Mhm.
Das sind in eurem Fall auch nicht irgendwelche riesigen Corporations, mit denen ihr partnerschaftliche Beziehungen pflegt, sondern kleine Lodges, Ranger, Guides, die eben wirklich auf Community-Level, also auf Gemeindeebene arbeiten und ihr Einkommen dort dann auch einsetzen.
Exakt, genau, weil die Großen einfach auch nicht diese Custom-Made-Sachen anbieten können, logischerweise, dadurch, dass sie ihre Standardprogramme ausentwickelt haben. Deswegen arbeiten wir eben mit Kleinen zusammen und gleichzeitig ist aber der Vorteil bei den Kleinen, dass man nicht in diese Massentourismus-Falle geschmissen wird, weil eben gerade diese Individualität genau dafür sorgt, dass man sich verteilen kann im Land. Alles konzentriert sich nicht auf diesen einen Ort, sondern man kann immer flexibel wechseln. Und diejenigen, die hier wirklich mit der Natur aufgewachsen sind, kennen natürlich ihre Umgebung am allerbesten. Mhm. Es gibt keinen größeren Experten als Locals. Und demnach ist es meiner Meinung nach super wichtig, darauf nie zu verzichten, egal wo man in den Urlaub fährt. Das ist ja nicht nur in Afrika so, das ist ja auf jeglichen Kontinenten, auch in Europa. Einen Bergführer zum Beispiel in den Alpen zu haben, die super entwickelt sind, wo die Natur eine recht regulierte ist, wird trotzdem einen unglaublichen Vorteil bringen, als wenn man da mit einem Massentourismusverein eine Alpenüberquerung durchhetzt, sagen wir mal.
Und du hast die Flüge angesprochen, die natürlich auch bei euch anfallen, aber soweit ich weiß, kompensiert ihr die auch alle.
Genau, Immerhin. Also genau, das ist so das Mindeste, was man tun kann. What you can't avoid, you have to compensate. Die Flüge versuchen wir soweit zu kompensieren, als dass wir ausgerechnet haben, wie viel CO2 geht dabei in die Atmosphäre. Aber nicht nur die Flüge, sondern tatsächlich auch die Reiseaktivität vor Ort. Also wir haben uns angeschaut, wie viel Liter die Fahrzeuge, bei welcher Auslastung verbrauchen, solche ganzen Themen. Und haben das Ganze dann auf Datenbasis dem Ganzen einen CO2-Wert hinterlegt sozusagen. Und den versuchen wir dann mit Aufforstungsprojekten entgegenzukommen. Mhm. Wobei die Aufforstungsprojekte natürlich vorzugsweise in den Ländern sind, wo dann auch die Reise hingegangen ist.
Vor lauter Erleichterung, dass sein Finger gerettet ist, hat Dieter zur Ukulele gegriffen.
Der Finger funktioniert wieder.
Ja, nach der Operation?
Ja.
Also muss deine musikalische Karriere noch nicht an den Nagel hängen.
Nein, genau.
Aber so ausgelassen bleibt die Stimmung nicht. Jedenfalls nicht bei Glamping-Fan Cedric. Kurz bevor wir schlafen gehen wollen, entdeckt er in unserem Zelt eine große, haarige Spinne.
Oh my god, there's spider already here. Eric.
Huh? There's a big spider.
Where?
Right there.
Right there. Wow. Hairy one.
Yeah, bad, right?
Yeah. Huh? Good night.
No. Oh my god, why is it following me? Oh, okay, it's going to your pants. Or my... Your pants.
Yeah.
Your pants.
Yeah.
Oh my god, oh my god, oh my god. Ah! It's coming to me.
Just brush your teeth.
Where are they trying to go? Where is he trying to go? Oh god, I think there's some there everywhere now. Oh my god, such a big one.
Für wohligen Schlaf ist damit also gesorgt. Während Cedric in seiner nächtlichen Fantasie zweifellos von Spinnen heimgesucht wird, träume ich von Elefanten, deren Spuren wir schon so häufig im Sand gesehen haben, und von der Frage, wird es uns gelingen, sie aufzuspüren? Die Antwort gibt es in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Mitreisen und macht es gut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.